Ungefährliches Halbwissen, The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Guten Morgen, Paul.
Ja, hallo.
Entschuldigung. Ich habe noch ein bisschen Wurst im Mund. Mm. Vegane Wurst. Ich muss die jetzt schnell wegessen.
Ach so. Ja, sonst kommt die Wurstpolizei. So.
Sehr geehrte Leute. Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, die EU hat gesprochen. Ich denke, wir sind gerettet. Die wichtigsten Probleme sind gelöst.
Es geht wieder aufwärts, die Stimmung wird besser.
Ja. Mhm. Der Begriff vegane Wurst ist jetzt zum Glück verboten worden.
Ja. Ja. Gut. Warum auch nicht?
Und klar, das liegt jetzt ein bisschen auf der Hand, ist auch schon von dem einen oder anderen gesagt worden. Ich glaube, es geht jetzt weiter. Also wir müssen jetzt einfach aufräumen, sprachlich.
Sowieso, damit mehr Platz fürs Gendern ist.
Ja, das auch. Nee, also wir müssen nicht über Kokosmilch reden.
Oh ja, na klar. Klar.
Fleischsalat.
Oh Mann.
Leberkäse? Das ist eine Riesensauerei. Da ist weder Leber noch Käse drin.
Ja, ein Karsleib. Ja, genau. Ja. Ja, also wir können über all das reden, was weg soll.
Ja.
Zu Recht auch. Ich finde aber auch gut, wenn wir darüber reden, was zurückkommen soll. Und wir hören es ja immer wieder jetzt gerade so. Ost-West-Integration, gelungene Wende und so weiter, dass viele Dinge auch nicht überlebt haben, was in der DDR gut war. Und ich möchte dafür plädieren, dass wir mehr DDR-Jägerschnitzel, nämlich aus Jagdwurst, auch wieder hier in heimischen Kantinen.
Haben wir darüber noch nicht gesprochen?
Ich glaube nicht, nein. Oh. Ich finde das nämlich eine ganz tolle Lösung. Ist auch was für den kleinen Geldbeutel, weil es wirtschaftlich läuft es ja nicht. Ja? Das heißt, man kann sich aber auch trotzdem, also die Leute, die jetzt alle kein Geld mehr haben, können sich dann halt eben mit Jagdwurst, die ja dann doch Wurst sein darf, es sei denn, es ist vegane.
Das ist ja keine Wurst, wie wir wissen.
Nee, sie darf so nicht heißen.
Ach ja.
Das ist ein Unterschied.
Ja. Übrigens, nochmal, ich komme sofort auf deine Jagdwurst zurück, auf das Schnitzel. Nur ganz kurz zwei Dinge, die ich in dem Zusammenhang noch las und die mir beide sehr viel Freude bereitet. Erstens, einer der Miterfinder der veganen Wurst ist Konrad Adenauer.
Weil der stimmt, der war Erfinder.
Ja, der hat relativ viele
Patente. Aus Holzspäne Patente. Oder so. Mit Holzspäne und Spucke hat der Wurst gemacht.
Nee, aber aus in harten Zeiten, so wie Margarine ja auch entstanden ist, als Butterersatz, hat er das eben aus Linsen gemacht. Und das finde ich ganz schön. Und das Zweite, was ich las und was ich sehr polemisch, sehr lustig fand, war, dass wenn man schon Etikettenschwindel verbietet, dass die CDU jetzt das C zurückgeben muss.
Na.
Das fand ich auch ganz nett.
Na. Nicht alle.
Nee, nicht alle. So, aber zum Schnitzel, zum DDR-Schnitzel. Wie sagst du dazu? Jägerschnitzel.
Jägerschnitzel.
Ja.
Ich sag das nicht, ich lese das ja auch nur, ich war ja nicht dabei.
Das ist Tatsache seit nicht allzu langer Zeit, naja doch, seit 10 Jahren oder so, Teil unserer heimischen Küche. Seitdem ich das mal aus Spaß, ich kenne das noch aus Sachsen, da heißt das im Übrigen, und dann klingt es fast noch leckerer, weil es so klingt, als hätte man den Mund komplett damit voll. Jagdwurstklobber.
Ja.
Also ich habe das mal zu Hause gemacht und die Kinder lieben es.
Ist gut. Ja. Also daumendicke Wurst, erstmal abschneiden, ist schon ein Bedürfnis, also ist für mich schon ein befriedigendes Erlebnis.
Ja.
Daumendick sowas da abzuschneiden.
Ja.
Immer super.
Ist es schwer, das zu bekommen?
Jagdwurst.
Naja, du brauchst die ja in, also. Wenn du es original machst, brauchst du die ja in ungefähr Schnitzelgröße.
Ja gut, das wird eng. Ja.
Na, die kleinen kriegst du immer, dann hast du aber so Taler. Das ist irgendwie uncool. Und inzwischen fahre ich in den Großhandel. Also wenn ich im Großhandel bin, bringe ich das mit.
Mir jetzt dann offenbar auch bitte.
Sehr gern.
Ja.
Weil du dann die Großen hast. Die Großen kriegst du natürlich aber nur in dünnen Scheiben als Aufschnitt. Mhm. Und ich erinnere mich, als wir das erste Mal machten, in Nordfriesland und wir waren in Bredstedt.
Ja. Gibt es ein gutes Handballturnier, gab es zumindest damals.
Ja, wie der Friese sagt, Braist, waren wir beim Schlachter und sagten, wir hätten gerne 800 Gramm oder sowas oder ein Kilo Jagdwurst. Das war schon mal das erste Mal, dass die Augenbraue hochging. Und dann sagt er, ja, habe ich jetzt nicht aufgeschnitten, wie dünn soll ich denn schneiden? Und ich sagte, ja, so daumendick die Scheibe. Ja.
Wir mögen es grob. Und
da guckt er dann doch nochmal und dann musste ich ihm dieses wunderbare DDR-Rezept, das er nicht kannte, erklären. Und wir haben es dann zu Hause gemacht und es ist großartig.
Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber deswegen frage ich mal ganz doof. Also ich würde jetzt vermuten, man nimmt diese daumendicke Jagdwurstscheibe, Ei, dann Parmesan, Panade drumrum, also Brösel, was auch immer, was man gerne mag.
Ja, ganz normale Panade, also Ei, Mehl, Panade.
Genau. Hm? Und dann in eine Pfanne.
Ja, genau.
Aber geht ja schnell, muss ja nicht roh werden, muss ja nicht gegart werden.
Nee,
ja,
genau. Und es hat also auch tatsächlich die gleichen Eigenschaften. Das heißt, wenn du die Panade gut machst, dann löst sie sich eben von dem Fleisch und wirft Bläschen. Das ist schon groß. Und dazu werden traditionell Spirelli-Nudeln mit so einer Litschi-Tomaten, sonst irgendwie Soße gegessen. Also so süßlich. Es ist großartig. Die Soße und die Nudeln brauche ich jetzt nicht. Das kann man auch anders machen.
Wie schöne Pommes vom Freibad.
So, ja. Aber der Jagdwurstklobber ist, das ist wirklich lecker.
Jetzt habe ich Hunger.
Ja, das ist wirklich gut. Jetzt Hunger. Ja. Das ist ja aber auch sprachlich. Wir waren ja schon bei einer, die DDR hatte da ja das eine oder andere. Kettwurst.
Mettwurst,
ne? Nee, sowas
wie ein Hotdog. Ein Hotdog, okay. Ja. Achso.
Und der Broiler, ne, ist ja logisch, fürs
Hähnchen.
Fürs Hähnchen, genau.
Ja.
Okay. Grilletta für den Hamburger.
Gut.
Ja, aber das ist nur sprachlich. Während der Jagdwurstklobber, das ist ja nun wirklich ein eigenes Gericht.
Ich habe gerade die Startup-Firma Google gefragt, was in Jagdwurst eigentlich drin ist. Und sie zeichnet sich ja im Gegensatz zur Fleischwurst dadurch aus, dass es eben nur grob zerkleinerte Schweinefleischstücke sind. Ansonsten ist das Gleiche. Einfach ein bisschen, bisschen stückiger.
Sag ich mal, Wurstreste gekuttert und fertig.
Ja. So, aber bei Wurst darf ja ein Zitat nicht fehlen. Unserem großen Reichskanzler, Herrn Bismarck.
Ja.
Der sagte ungefähr, man wird ihm ja so zugeschrieben, bei zwei Dingen sollte man besser nicht wissen, wie sie gemacht werden, Gesetze und Würste.
Ja.
Wie passt das jetzt in die Reihe? Eine vegane Wurst möchte ich jetzt nicht wissen, wie die gemacht wird, weil, oder will ich doch wissen, ich darf sie nur nicht mehr Wurst nennen. Ja. Tja, was halten wir denn da jetzt von? Was ist denn eine Wurst?
Ja, also weiß ich nicht, aber also ich habe vor, ich sag's wie es ist, erstens, ich bin gesetzestreu und zweitens, ich habe schlichtweg Schiss vor Repressalien und wir haben uns jetzt einfach einen zweiten Grill gekauft, weil ich ja auch ich habe auch ein Familienmitglied, das von dieser seltenen, nicht mehr so seltenen Krankheit befallen ist.
Ja, das überträgt sich durch Anfassen, ne?
Ich glaube. Und jetzt ist eben, also das geht ja nicht, weil die sehen gebraten eben verdammt gleich aus.
Ja, das ist natürlich, das geht nicht. Ich glaube, die Rügenwalder Mühle macht mehr Umsatz mit veganen Produkten.
Ich dachte, die wären schon komplett umgestiegen.
Ja, aber die waren relativ früh dabei, dabei.
Eine Generationsgeschichte im Übrigen. Die Tochter hat den Laden übernommen und hat das gegen den Vater durchgesetzt. Ich habe mal ein Interview mit den beiden gesehen, wo der Vater auch gesagt hat, boah, das fand ich echt ganz schön Spinnerei und so, aber der Erfolg gibt ihr recht.
Ja. Ja, oh gut, da müssen wir uns jetzt umstellen. Vor allen Dingen, ja, ich habe so ein Meme gesehen, dieser Hund, der in diesem brennenden Haus sitzt und sagt, oh, alles fein. Weißt du, kennst du den?
Nee.
Also alles um ihn herum brennt und der sitzt da und sagt, ist doch alles super. So wurde dann die Marketingabteilung bei Rügenwalder Mühle gezeigt. Ist alles so, okay. Super. Also die müssen sich jetzt halt was überlegen. Gibt es eigentlich Lösungsvorschläge dafür, was man dann sagen darf, wenn man nicht mehr Wurst sagen darf? Keine Ahnung. Sagt man dann Scheiben oder...
Naja, Scheiben, eine Wurst ist ja erstmal, ehrlich gesagt, kennen wir das in verschiedensten Zusammenhängen,
Das ist eine Form eigentlich.
Das ist eine Form, ja. Insofern, aber ehrlich gesagt, ist doch scheißegal, wenn du das Produkt kennst und du siehst es und so, kommst du dann auf die Idee nachzudenken? Also, ist das jetzt eine Wurst oder nicht? Aber ich meine, Rügenwalder Mühle wollte ich nur mal sagen, ne? Die kennen sich ja mit Etikettenschwindel aus.
Die sind doch nicht aus Rügenwald. Oder haben die keine Mühle?
Beides, weiß ich nicht. Nein, aber die haben lange Zeit, ich glaube, das machen sie immer noch, vertreiben sie Teewurst.
Ja.
Und da ist kein Tee drin.
Richtig.
Und es ist doch niemals in Wurstform, sondern es wird aus so einer Packung rausgestrichen.
Fragen wir doch Wikipedia, was Wurst ist.
Oh ja, bitte.
Wurst ist ein Nahrungsmittel, das traditionell aus zerkleinertem Muskelfleisch, Speck, Salz und Gewürzen bei bestimmten Sorten auch unter Verwendung von Getreide, Gemüse, Blut und Innereien zubereitet wird. Die vorbereitete Masse, das Brät, wird in Därme, Blasen und Mägen gefüllt. Durch Abbinden mit Wurstgarn oder Abklammern mit rostfreien Metallklammern in einzelne Würste unterteilt und je nach Sorte durch Kochen oder Backen gegart oder durch Trocknen mit und ohne zusätzlichem Räuchern konserviert. Bei der Wursterstellung werden auch Kunstdärme, Gläser und Konservendosen verwendet. Ich finde, dieser Text eignet sich nicht, um eine rechtliche Bewertung darüber abzugeben, was eine Wurst ist und was nicht Wurst genannt werden
darf. Nee, vor allen Dingen ist das, finde ich, tatsächlich ein sehr enger Begriff. Es geht mir jetzt gar nicht, noch niemals um das Essen, sondern was ist denn bitte eine Knetwurst? Irgendwas in klein gehacktes Schweinefleisch in Därme zum Kneten? Wohl nicht.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass hier eher was steht, eine Wurst ist ein, also alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also ein längliches.
Ja.
Eine längliche Verpackung, die erstmal, ich würde es erstmal sagen, ist eine längliche, flexible Verpackung, die etwas in sich behält, was man dann entweder direkt essen kann oder später, wenn nachdem man es gegart hat. Wobei da ja auch schon die dormlose Wurst in Berlin auch schon wieder nicht.
Ja. Ne?
Aber gut, ganz ehrlich. Etikettenschwindel hin und her. Ich finde es schön, wie viel Werf da auch auf Kulturerhalt irgendwie auch.
Ja, blöder Bayern Kulturkampf. Ne? Und was mich daran auch nervt, ehrlich gesagt, ist, dass wir wieder so eine EU-Geschichte haben. Also die EU, die uns alles vorschreibt, ne? Die Gurke und sonst irgendwas. Das kommt alles aus den Ländern. Die EU macht da gar nichts. Das war eine Idee aus Bayern und weiß ich was.
Bei der Gurke bin ich mir, diese oder Bananen, ne? Gurken, Bananen, nee, Gurken, die dürfen ja nicht zu krumm sein. Das ist ja alles, das gibt's alles nicht mehr. Das war mal eine ganz kurze Phase und hatte dann, glaube ich, den Hintergrund, dass man Verpackungsmüll spart oder Verpackungseinheiten und wie mehr Tonnage zusammen.
Das kam von den deutschen Lebensmittelriesen, die schlichtweg, genau das. Also das hat nicht die EU in ihrem Regulierungswahn gemacht, sondern die Industrie hatte oder der Großhandel hatte eine klare Anforderung und die EU ist dem nachgekommen. Und anschließend war das so ein sprichwörtliches Symbol für den Regulierungswahn der EU.
Das ist dummes Zeug.
Ja.
Ich habe noch du suchst ja immer noch ein Tattoo-Motiv für den Rücken.
Ja, ich habe aber eins, aber.
Ja, hast du schon?
Nee, aber darauf komme ich gleich.
Achso, ich würde jetzt sagen, ich hätte was für dich. Und zwar würde ich gerne, dass du in japanischen oder, weiß ich nicht, komm, was soll's, von mir aus auch in bayerischen Runen schreibst. Verwandt mit der Wurst ist die Terrine, eine teiglose Variante der Pastete.
Ja, das sehe ich als Tattoo.
Ja, ich auch. Ja. Ja, mit so einem Pasteten. Mit diesem Teigtörtchen, wo dann die Pastete oben drin ist.
Ja, ich sehe es aber auch, wir sind ja in einer immer politisierteren Fußballkurvenwelt. Ne? Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Also.
Und das, wenn das die Süd ruft.
Ist der Hammer. Oder auf so einem großen Transparent vom Champions-League-Finale hochzieht oder so. Ja.
Als Choreo.
Also ich empfehle den Wurstartikel bei Wikipedia. Es gibt nämlich auch noch Wurstfehler. Gefrierbrand ist ein Fehler. Kurzes Brät, das ist die Zerstörung der Emulsion durch übermäßiges Kuttern.
Mhm.
Also ich vermute mal, dann wird das so schleimig.
Kuttern heißt das, glaube ich.
Kuttern. Nee, wie von Cutterfeld. Platzen der Wurst, Austreten von Fett, Farbabweichung und Geschmacksabweichung. Das sind häufige Wurstfehler von Rohwurst.
Ja.
Das sind dann grauer und trockener Rand, grauer Kern, Rissbildung, unklares Schnittbild und Verschimmeln.
Scheiße.
Auch Brühwürste können grau gefärbt sein, wenn aufplatzen. Oder ungeräucherte Sattelstellen.
Da steht, Knickerwurst, dass Brühwürste aufplatzen können.
Ja, das ist gut. Und es gibt auch Wurstimitate.
Haben die dazu eine Quelle? Weil nee, sonst ist es einfach nur eine Behauptung. Nee,
also hinter dem Satz, bei Kochwürsten treten ein noch blutiger Kern, saurer Geschmack, Fettabsatz und unzureichende Bindung auf. Da gibt es einen Verweis hinter. Ich gucke gerade mal. Waldemar Ternes und Alfred Teufel, Lieselotte Tunger, Herausgeber, Lebensmittellexikon. Umfassend bearbeitet, 4. Auflage.
Ich sehe da immer den Nerd, der irgendwie in seiner Bude vor dem Rechner sitzt und diesen Artikel entweder verfasst oder redigiert. Und ich mir denke, Jung, geh raus. Geh spielen.
Ja, ja, ja. Oh, jetzt ist aber nochmal eine altkulturelle Frage. Wenn wir über Wurst reden, über wen müssen wir da auch noch reden? Wir müssen natürlich über die historische Person des Hanswurst reden.
Ah ja.
Ja. Wer war der Hanswurst? Weißt du das? Ich weiß nur am Rande, ich muss parallel lesen.
Na, ich weiß, was ein Hanswurst ist. Gibt es dazu eine Figur, eine historische Figur?
Ja, das, ich meine, das ist erstmal ein Schimpf- und Spottwort gewesen.
Das heißt,
das aber immer als Figur auftrat auf Jahrmarktstheater oder rumreisendes Volk. Also es gab immer den Hanswurst in einer Kombo, die so über die Märkte gezogen ist, meine ich.
Ja, so Volkstheater, ne? Ja.
Aber richtig. Lang her, ich sehe hier gerade.
Ja, 18. Jahrhundert würde ich sagen.
Ja, sowas, genau. Ja. Und dann gab es auch einen ganz berühmten Darsteller offenbar, Josef Anton Stranitzky.
Richtig, jetzt wo du es sagst.
Genau, also der hatte dann auch eine gewisse Kleidung.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ist das so?
Ja, aber ich weiß nicht, ob mit oder ohne Mikrofon vor der Nase.
Ja. Also den Hanswurst gibt es als komödiantische Figur.
Ja.
Und das ist nun auch mal, der war ja auch nicht aus Wurst. Darf man jetzt noch Hanswurst sagen? Ist ja auch eine vegane Variante, ist jetzt auch nicht so richtig.
Wollen wir für ihn hoffen.
Ach, wie schön. Aber nochmal dazu, ob als Wurst oder nicht oder so, mir ist das ehrlicherweise egal. Ich habe mich tatsächlich insgeheim für mich schon mal gefragt, warum etwas jetzt Wurst heißt, was aus Soja so oder was auch immer, woraus das ist, habe ich mich schon mal gefragt. Den Impuls hatte ich, ohne den jetzt bewerten zu wollen.
Ja.
Ich habe gesagt, warum heißt das jetzt vegane Wurst? Dann müsste ja Wurst eigentlich. So, ist ja auch egal.
Darüber kann man ja sich auch Gedanken machen.
Kann man.
Ob nun auf sogar noch auf Europaebene dann dazu staatliche Regulierung, das ist doch das, dass man einfach sagt, warum macht ihr das? Also lasst die Leute doch, ich meine, die Leute diskutieren über dieses und jenes, aber da muss eben nicht kulturkämpferisch da irgendwie eingeschritten werden.
Ich finde, du musst die Bevölkerungsschichten, die mit der Progression nur am Rande was zu tun haben, schützen.
Ja.
Vor diesen gefährlichen Eingriffen von rechts und links, diese Einschläge kommen immer näher, dass die nicht auf einmal was Veganes auf dem Teller haben und deren Ernährung
fällt
zusammen. Die Körper da sagen, Moment mal, wo
die
ist
sind,
denn?
Die sind ja zum Teil algerisch dagegen. So. Das wissen die nur nicht.
Ja.
Nein, das ist, und das ist wirklich mein Ärgernis daran. Das können wir alles tun, das ist alles so ein bisschen populistischer Kulturkampf. Und wenn das vorbei ist.
Was kommt dann?
Was kommt dann?
Ja.
Und danach ist auch kein Problem gelöst. Und irgendwann merken die Leute, dass das alles nur Tüdelüt ist.
So.
Aber wir wollten was anderes.
Nee, ich bin gerade nochmal auf bild.de. Wir nehmen heute am Donnerstag auf. Deswegen, ich weiß nicht, wo es ist. Es gibt auf jeden Fall einen Met-Alarm. Jetzt hast du gerade was getrunken, so ein schlechter Moment.
Dafür. Ein Met-Alarm. Seit wann heißt das denn wieder Alarm? Das heißt auch bei Bild jetzt immer Knall.
Ja, den Knall gibt es, glaube ich, irgendwie oben. Ich versuche das gerade nochmal zu finden, ansonsten kann ich es noch aus dem Kopf rezitieren. Oder ich glaube, Met-Alarm war richtig. Also auf jeden Fall rufen große Handelsketten eine gewisse Charge von Met-Wurst zurück. Oder von Met, weiß ich nicht. Weil da eben bei diesen Tests mikrobiologische Belastungen.
Das ist aber letzte Woche auch mit der dicken Sauerländer passiert.
Ja. Das passiert halt einfach
auch. Fritze Merz ist am Ende.
Ja.
Die dicke Sauerländer muss zurück.
Also ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich relativ viel mitbekommen, was Rückrufe an Autos, so wie viele Rückrufe von Autos es gibt.
Ja.
Gerade so im Transportergeschäft und so. Und da kam gefühlt wöchentlich ein Rückruf rein für irgendwelche Transporter, der Marke aus.
Okay.
Also das ist nichts Ungewöhnliches.
Nee, ich hatte das auch zweimal. Rückruf war dann, ich musste den beim, ich sag's, wie es ist, Dacia Renault-Händler auf den Hof stellen. Ja. Dann haben die eine Software aktualisiert und dann ging es wieder weiter.
Genau, und dann brannte er nicht mehr. Ja, genau. Und so ist das, genau, bei den Mercedes-Sprintern war das regelmäßig. Da war irgendein Teil, was dann, das wird ja irgendeine Statistik geben, die sagt, wenn das bei 100.000 Fahrzeugen 1.000 Mal passiert, Rückruf einmal austauschen. Ist ja nicht schlimm. Manchmal ist aber so, Rückruf, weil Autopilot bei BMW, keine Ahnung, explodiert und spricht auf einmal nur noch Spanisch. So, das ist dann ja ein großer Rückruf. Und so ähnlich ist das ja aber auch mit den Rückrufaktionen im Lebensmittelbereich. Also wie oft sieht man im Regal irgendwie ein Schild stehen, wo heißt, ist gerade mal eine Woche nicht verfügbar, weil Rückrufaktion so. Aber es gibt einen Met-Alarm aktuell.
Oh, ja.
Und der ist, also wenn du die Charge hast und sie ist bis morgen, also Aufnahmedatum morgen, gültig, kannst du zurückbringen, kriegst sogar deinen Kaufpreis wieder.
Das ist bei Met ganz gut, weil es ja
allgemein bekannt ewig
halt bei ist.
Ja. So.
Sehr
wie
schade.
Kommen wir da jetzt weg?
Das kann ich dir sagen.
Ist Met eigentlich eine Met-Wurst?
Das ist ja was anderes. Was? Met und Metwurst ist ja was anderes.
Aber es gibt ja auch Metwurst.
Ja.
Es gibt auch Zwiebelmetwurst.
Ja, das ist, glaube ich, wieder was anderes.
Ja, aber Zigeunermetwurst darf man nicht mehr sagen.
Hat es das je gegeben?
Weiß ich nicht. Ist auch egal. So, lass uns mal.
Mit roter Soße halt.
Ich habe jetzt richtig Hunger. Das ist halt echt ein Problem. Frikadelle ist auch so ein schönes Thema. Ich glaube, heute hole ich mir eine Frikadelle.
Echt?
Ja. So einen schönen. Oder sagt man bei dir Bulette? Nee. Bulette ist doch eher Richtung Westen, ne?
Bull. Im ostdeutschen Hamburg oder wo?
Nee, im westlichen Deutschland sagt man, glaube ich, eher. Ist halt, nee, wo ist denn die, wo kommt die Bulette
Frikadelle
her?
Frikadelle heißt das.
Frikadelle, ja, ne?
Bulette ist Berlin.
Berlin, okay. Du.
Und in Bayern Fleischpflanzer.
Pflanzer, stimmt.
Ja, da sind wir doch schon wieder beim Thema.
Pflanzerl?
Ja, es ist natürlich, es müsste heißen Fleischpflanzerl, weil es in der Pfanne gebraten wird. Aber das war irgendwie, ging denen nicht über die Lippen und deswegen heißt das jetzt, na, egal.
Da muss doch der Rest von Deutschland mal was machen. Führe mich weg aus der Wurstecke.
Das mache ich sehr gern. Und zwar möchte ich auf dein Tattoo-Thema einsteigen. Okay. Ja. Und ich komme nämlich jetzt über weite Umwege.
Hey, Trommelpeter, gib mir mal ein A-Moll, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
Okay, das war überraschend, ja.
Ja, und zwar habe ich mir immer schon überlegt, wenn ich mir mal ein Tattoo stechen lasse, dann entweder Träne. Oder 3 Punkte, logisch.
Ja.
Kommt auf die Lebenssituation ein bisschen drauf an.
Ja, ja. Und wer es macht.
Ja, genau. oder aber Nori Gerz.
Auch schön.
Ja?
Ja, Schreibfehler immer schön.
Ja, ja, aber Nori Gerz finde ich einfach unglaublich gut.
Ist so.
Und deswegen kommen wir jetzt hier hin. Wer ist, und das ist ein bisschen die Geschichte, die ich erzählen will,
ach so.
Wer es im Original gesungen hat oder wer es hier singt?
Ja, da singt es irgendwie ein Klosterchor.
Es sind Klosterbrüder, das kann man so sagen, so werden sie ganz oft genannt, allerdings nicht von allen. Ich komme da gleich
okay.
zu.
Okay. Und je ne regrette rien ist, ich bereue nichts, wie ich alter Schulfranzose weiß. Und das ist von der. Keine Ahnung, irgendeiner französischen Chansonsängerin.
Ja, und zwar von der französischen Chansonsängerin.
Ich befürchte das und ich komme gerade nicht drauf. Ja,
das ist ihr letzter großer Hit, ganz kurze Monate vor ihrem Tod.
Ja, ich hab's, ich ärgere mich.
Nee, kein Problem, es ist Edith Piaf.
Ja.
Sie hat es ganz kurz vor ihrem Tod noch rausgebracht, da war sie schon schwerst krank, Krebs, aber auch.
Hat die das nicht im Liegen gesungen?
Irgendwas ja, sowas? Also sie hat es nicht mehr häufig aufgeführt. Sie hat es auch mal aufgeführt, um das Odeon zu retten. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine mehr. Aber es ist also von 1960. Das Lied ist deutlich älter. Der Komponist lebt auch noch und der ist ihr, das ist so ein bisschen so eine Story, am Krankenbett vorgesungen hat und sie war sehr ungehalten und er sollte verschiedenste Komposition ihr vortragen, so als Angebot und sie war wohl sehr böse zu ihm und hat gesagt, na gut, ein Lied und er hatte daraufhin keine Lust mehr und hat ihr deswegen sozusagen aus Trotz, das ist die Geschichte, aus Trotz ein Lied vorgesungen und das auch sehr trotzig vorgesungen, nämlich immer mit der Betonung auf dem Non, was er ihr schon Jahre vorher angeboten hatte und sie als unzureichend abgelehnt hat und sie hat es sich angehört und hat gesagt, das ist es, das wird ein Weltin, und hatte sie auch recht.
Mhm.
Ich erzähle die Geschichte deswegen, die ist nämlich wirklich ganz spannend. Meine Gemahlin schleppte mich in der vergangenen Woche in ein, sagen wir mal, Theaterstück. Das ist ein bisschen schwer, das ist vielleicht so ein Zwischentheaterstück, Singspiel, Musical, kann man gar nicht so genau sagen. Musikrevue. So.
König der Löwen.
Genau. Und zwar namens Spatz und Engel.
Aha.
Über die wirklich interessante, die mir völlig unbekannte Verbindung, langjährige Freundschaft, was eben auch nicht ganz unbelastet ist, zwischen Edith Piaf und Marlene Dietrich.
Mhm.
Ja, Spatz, der Spatz von Paris, Edith Piaf und der Engel wegen der blaue Engel.
Ah ja, verstehe.
Die sich im Zweiten Weltkrieg kennengelernt haben oder während des Zweiten Weltkriegs, so muss man sagen. Marlene Dietrich ist ja in die USA gegangen und hatte dort große Erfolge.
Beliebt wie Thomas Mann, oder? Danach?
Genau, also danach beliebt wie Thomas Mann. Das war, ist für einen Schriftsteller irgendwie ein bisschen blöd, aber für jemanden, der vor Publikum auftreten muss, ist das ruinös.
Ja.
So war es dann auch. Sie ist dann nochmal zurückgekehrt, hat verschiedenste Konzerte gegeben. Aber ja, wobei man ja auch dazu sagen muss, es geht ja gar nicht um die Motive. Die sind natürlich ehrenvoll. Also sich gegen Nazi zu engagieren, ist ja zu keinem Zeitpunkt zu kritisieren. Aber sie hat eben zum Beispiel, das haben die Deutschen ihr sehr übel genommen, dann eben auch so Fronttheater gemacht. Also hat ist vor amerikanischen GIs aufgetreten. Ja. Und diese Bilder haben die Nazis natürlich auch sehr gerne übernommen.
Mhm.
Es gibt auf jeden Fall diese Freundschaft. Also die, zum Beispiel Marlene Dietrich war Trauzeugin von Edith Piaf.
Dann kennt man sich meist ganz gut.
Ja, aber es war auch nicht immer ganz unbelastet, was vor allen Dingen auch dann mit Tablettenabhängigkeit, Drogensucht von Edith Piaf zu tun hatte. Mhm. Und Marlene Dietrich war da eben ganz anders. So eine Tochter einer preußischen Offiziersfamilie und ganz diszipliniert und so ein ganz merkwürdiges Leben. So eine Diva durch und durch mit allem, was dazugehört. Also als sie 70 war, hat sie sich zurückgezogen in ihre Pariser Wohnung, weil die Welt sie in ihrer wahren Schönheit im Gedächtnis behalten sollte. Was ein bisschen blöd ist, weil sie erst mit 91 gestorben ist. Also die Frage ist...
Zieht sich.
Ja.
Okay. Und die ist ja nicht mehr rausgekommen, 20 Jahre.
Genau, es gibt kein Foto von ihr.
Ah, okay.
Mhm. Also als Sissi hat das auch mal gemacht. Also die Kaiserin, bevor sie...
Von, Sissi sagt mir was, ja.
Von einem...
Franz.
Genau, von einem Anarchisten entleibt wurde.
Ja, ja.
Aber das war nur mein Aufhänger.
Okay.
Denn wir sind ja noch mal. Dieses Lied singt in dieser Aufnahme...
Darf ich noch dumm drauf losraten?
Immer zu.
Irgendwas Gregorianisches?
Nein. Mach mal genau das Gegenteil.
Weiß ich jetzt, jetzt müsste ich ja wissen, was Gregorianisch ist. Das sind ja Mönche. Das sind ja Gregorianische Mönche? Nein. Dann ist es Militär.
So ist es.
Okay. Das Gegenteil von Mönche würde ich jetzt Militär sagen.
Genau, ja, genau. Genau. So, okay. Und jetzt stell dir mal was.
Also ist das irgendwie bei der Intronisierung von Emmanuel Macron zum zweiten Mal Ende seiner oder Beginn seiner zweiten Amtszeit im Champs-Élysées?
Nein.
Es aber ist die, schön. Die Rückkehr von...
Nein, es wird ständig gesungen.
Ach so.
Sehr regelmäßig.
Immer wenn Edith Piaf ein Jahr länger tot ist.
Nee. Es wird immer dann gesungen, wenn irgendwas ganz Feierliches bei der Fremdenlegion passiert.
Ah, die Fremdenlegion. Wirklich das Gegenteil von gregorianischen Mönchen.
Nee, ja, würde ich auch so sehen.
Aber ein sicherer Hort für Leute, die nicht ganz genau wissen, wohin mit sich. Also es ist für uns alle offen. Wir können da alle theoretisch mitmachen.
Ja, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mal Fremdenlegionäre kennengelernt. Ja, Deutsche. Aber ja.
Was in der Fremdenlegion passiert, bleibt in der Fremdenlegion.
Ja, nach 5 Jahren bist du ja... Also du musst ja 5 Jahre durchhalten, 5 Jahre Carte Blanche und dann bist du französischer Staatsbürger mit dem Anrecht auf eine kleine Rente und vor allen Dingen du darfst in einem Veteranenheim alt werden. Das ist sozusagen die Grundsicherung. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Das ist wirklich ganz bizarr. Das Ding ist von 1960.
Ja.
Und Edith Piaf hat dieses Lied persönlich noch ganz kurz vor ihrem Tod der Fremdenlegion gewidmet.
Okay, weil sie eine besondere Verbindung dazu hatte?
Gar nicht so sehr. Also sie kommt sie ist selber, kommt aus schwierigen Verhältnissen. Ihre Mutter, die sie nie ernsthaft kennengelernt hat, die abgehauen ist, man weiß nicht so genau, entweder als sie 2 Jahre alt war oder als sie wenige Monate alt war, hatte marokkanische Wurzeln, also noch nicht mal Algerien. Aber, darum geht es nämlich, zu der Zeit war der Algerienkrieg in seiner Endphase.
61, 62.
Ja, war dann, genau, ja, dann war dann, ja. War dann Schluss mit dem Frieden von Evian, glaube ich.
Hm? Ein richtiges Kackding von den Franzosen.
Das ist, glaube ich, eine schöne Umschreibung. Das ja,
historisch absolut belegbar.
Genau.
Und differenzierend.
Ja. Das Problem des Algerienkrieges war grundsätzlich, das war ja die Zeit, als die Europäer nun aus verschiedensten Ländern rausgeflogen sind. Mhm. Also Entkolonialisierung von, sage ich mal, Ende der 40er Jahre bis eben so Mitte der 60er Jahre, die große Welle.
Ja, 62, glaube ich, das Jahr mit den meisten Unabhängigkeitserklärungen.
Ja, ich würde es 1-2 Jahre vorher, aber so. Ja. Also okay. Dieses Subsahara ist dann, die sind dann alle, ne? Also so Kongo und sonst irgendwas, die sind alle, als die Belgier da rausgeflogen sind. Diese Kolonien basierten ja ganz oft schlichtweg auf der Idee der Ausbeutung der heimischen Wirtschaft und Bevölkerung.
Na.
Nutzung.
Hm.
Anders Algerien. Algerien war eine Siedlungskolonie.
Staatsgebiet doch auch, oder?
Naja, das waren das alle, aber
aber anderer Status irgendwie.
Ja, weil sie das daraus gemacht haben. Nämlich, es war so ein bisschen von de Gaulle, die dieses Algerie Français zu sagen, es war so ein bisschen die Geschichte, ihr könnt alles haben, aber nicht unser Algerien, weil das ist unser. Das ist französisches Staatsgebiet, da leben Franzosen, Algier ist eine französische Stadt und so weiter und so fort. Und hat das dann noch so ein bisschen verkauft als das große Zusammenleben, friedliche Zusammenleben und so weiter, was nicht wirklich funktionierte, denn wir hatten natürlich den Algerienkrieg, der schon Mitte der 50er Jahre anfing. Und es hat in Algerien einen, ich komme gleich zum Ende, es hat in Algerien...
Du lass dir Zeit, ich habe nichts vor gerade. Eine kurze Geschichte des Algerienkrieges.
Nee, das will ich eben nicht so, sondern ich will an sich nur auf ein Ereignis. Also das ging von 1954 los. Die FLN war ja eine Terrororganisation, die eben nach dem Indochina-Krieg ihre Chance gesehen hat, Algerien unabhängig zu machen. Und das hat dazu dann sehr blutige Massaker von beiden Seiten gegeben. Und dann gab es die Idee der französischen Regierung, Algerien aufzugeben.
Mhm.
Und dann hat es einen Putsch gegeben, der das Ende der Vierten Republik bedeutete und de Gaulle wieder an die Macht holte, der daraufhin die Verfassung geändert hat und so weiter und so fort. Das Ganze war dann mit dem Versprechen, dass Algerien französisch blieb.
Mhm.
1958. 1961 war aber klar, dass de Gaulle weiter verhandelt. Und zwar mit dem Ziel der Unabhängigkeit Algeriens. Das fanden verschiedenste Generäle, nämlich 4 Generäle, vor allen Dingen sehr alte, nicht gut und haben dann geputscht. Mhm. Und zwar am 21. April 1961. Das Ganze hat 4 Tage gedauert, 5 Tage gedauert. Die haben als erstes mal Algier, Oran, Constantine haben sie besetzt, aber es war relativ schnell klar, dass die Franzosen und vor allen Dingen der französische Premierminister Debré diesen Putsch stoppen wird. Vor allen Dingen, weil er den Vorgängerputsch erlebt hat, nämlich dass das die Republik ins Chaos gestürzt hat. Mhm. Und damit brach die Unterstützung vom Festland zusammen und damit brach der Putsch zusammen und das beschleunigte die Unabhängigkeit. Und die Fallschirmjäger, die diesen Putsch in Algier durchgeführt haben, hatten Edith Piafs Lied auf den Lippen. Und zwar, weil sie denen das gewidmet hatte.
Okay.
Und ich finde, dass das diesem Lied einen ganz neuen Spin gibt. Und wenn man sich, wenn man das mal googelt, und dann sieht man eben 20, 30, 50 ältere, also Veteranen, die das Feuer, voller Feierlichkeit intonieren, das ist irgendwie. Und wenn man weiß, was anschließend, also dann hat es eine Terrororganisation der Franzosen gegeben, die OAS, an der dann maßgeblich auch der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie, der war da durchaus beteiligt.
Okay.
Und das ist irgendwie der Geist dieses ganzen Treibens da unten und dazu der Soundtrack. Ich bereue nichts. Für mich war das immer so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Liebeslied, das ist ja vom Titel her falsch, aber so ein bisschen so eine ältere Dame, die auf ihr Leben zurückblickt, genau, und auf ihre Lieben und ihre weiß ich was.
Nee.
Ich sehe jetzt die Fallschirmjäger.
Ja gut, aber ist doch schön, also wenn das, ach, das ist das, finde ich mal toll, wenn dahinter sowas ist. Das ist, also ist im Prinzip, non, je ne regrette rien, ist so das Whitney Houston Barcelona 92. Mit bei sehr feierlichen Sachen. Aber heute immer noch, ja? Also es wird
ja.
Nach wie vor.
Ja, ja, die Capybron singen das immer noch.
Okay, krass. Naja, na, so lange ist es jetzt ja auch noch nicht her. Ist ja quasi ein junges Lied, was so militärischen Kontexte angeht. 50 Jahre, ja?
Ja, genau.
60.
Genau.
Ah ja, cool. Ja, super. Ich kenne das, glaube ich, nur aus irgendwelchen Werbungen.
Ja, genau.
Das 90er-Jahre-Werbung ist irgendwie auch. Ja,
mit ihrer Stimme, das ist ja auch eine ganz fantastische Stimme dazu.
Ja.
Das war übrigens, wer noch die Gelegenheit hat, das ist ein Theaterstück, das verschiedentlich inszeniert wird, jetzt gerade wirklich gut und durch die Republik reist. Spatz und Engel, sehr zu empfehlen.
Und dass wir noch ein bisschen Algerienkrieg gemacht haben. Ich glaube, der Algerienkrieg oder der Wunsch von de Gaulle, sich da auch weiter für die Unabhängigkeit oder für, sag ich mal, die Lösung Unabhängigkeit zu engagieren, hat ihm, glaube ich, auch einen Patentate eingebracht. Ne?
Ja, das auch. Aber also das muss man wohl sagen. De Gaulle ist ein Mensch, der wahnsinnig ambivalent war und vor allen Dingen auch in dieser Frage, der wollte sicher nicht die Unabhängigkeit Algeriens. Der war wirklich ein Befürworter dieses Algerie-Français, aber der hat eben dann spätestens 60, 61 gesehen, das wird hier nichts.
Ja, ja, pragmatisch dann.
Naja, und die hatten die MWM-Fu, also den Indochina-Krieg in den Knochen, ne? Also die größte Niederlage der Franzosen, die dann zum Vietnamkrieg geführt hat und so weiter. Also das ist mit der Erfahrung gibt es ja dann auch Gründe zu sagen, das lassen wir jetzt mal.
Ich glaube, de Gaulle ist, werden wir hier nie richtig aufbereiten können, weil das, glaube ich, echt vielschichtig ist.
Der Typ. Ja.
Also, ja. Ist ja auch zu einer spannenden Zeit im Leben gestanden. Er war ja auch an diversen Sachen
beteiligt. Ich glaube, ein deutlich größerer Redner und Marketingmensch als Präsident.
Ja. Da fällt mir nur Fuck Chirac ein. Auch ein guter Marketingmensch, glaube ich.
Ja, naja, der Stern glänzt natürlich heller in der Rückschau.
Ja, wie ein Kolumnist, weiß ich, glaube. Also irgendwie jemand sagt immer, wenn man will, dass man im Nachhinein anders gesehen wird, als man das möchte, muss man es selber machen. Also man muss selber Memoiren schreiben oder selber Tagebuch führen. Ja. Das ist der sicherste Schutz gegen Überhöhung oder Falschdeutung.
Aber auch da, ne, da waren die Franzosen wirklich noch anders unterwegs. In seiner Zeit fällt ja auch die Versenkung der Rainbow Warrior.
Mhm.
So, das ist einem demokratischen Staat ja auch etwas unwürdig.
Ach ja, aber Greenpeace ist auch nicht demokratisch.
Hatten wir schon mal, ne?
Ja.
Wie viele Mitglieder?
Sehr viele.
Tippst du? Sag mal. Greenpeace, ach, nee, Deutschland.
Wahrscheinlich sind sie so wie Red Bull Leipzig, ne?
Sieben.
Brauchst halt fünf Vereine.
Ja. Die wollen halt nicht, dass die Zahlen offen sind.
Meinst du, dass die so viel Geld haben? Ich glaube, die haben unfassbar viel Geld.
Ja, deswegen ja, wenn ich das richtig sehe, Sea Shepherd.
Ja.
Der ist einmal ausgestiegen, weil er gesagt hat,
dann kann ich, Geld
Idee haben gut, Methoden okay, Organisation mafiös.
Ja, naja. Aber das sind doch so große Organisationen. Ich würde jetzt einfach mal Greenpeace mit der FIFA gleichsetzen. Das ist...
um ein bisschen Feuer reinzukriegen. Ja, aber die Ziele sind andere. Also da finde ich die Ziele von der FIFA schon schöner.
Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, schön, dass wir waren schon in Afrika. Ja, super. Und das mit einem, wie heißt es? Einem
Trommelpeter.
Ein Trommelpeter.
Ein Trommelpeter, ja. Nicht eingefallen. Mit einem schönen Chang-Sang.
Chanson.
Ja. Und deswegen Nori Gerz.
Und daneben
in Comic Sans 47 quer über die Schulter.
Verstehe ich. Und irgendwie so ein schlechtes Porträt von Edith Piaf. Wollen wir mal kurz in Afrika bleiben?
Sehr gern.
Kennst du das Land Gambia?
Nein, das kann man mit Fug und Recht sagen. Ich weiß, dass es das gibt.
Ja, es ist The Gambia, wie man glaubt.
Ich weiß, wo es liegt.
Ja, im Senegal.
Ja, genau.
Also es ist eine...
Genau, eine Enklave.
Ja, ich glaube, das fängt ja schon der erste Streit an. Ich glaube, weil es eben nicht vollständig umschlossen ist, weil es eben Zugang zum Atlantik hat, ist es keine Enklave, aber sowas. Ne? Also es ist vollständig umfasst vom Senegal. Wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, vielleicht magst du gerade mal, du sitzt ja auch vor einem digitalen Endgerät, vielleicht kannst du ja bei Google Maps mal Gambia eingeben.
Ja, das
und Sie dort draußen, liebe Mithörenden und Mithörende, Mitleidende und Fans, machen Sie das doch auch mal.
Es sieht aus wie etwas, was wir nicht mehr so nicht nennen dürfen.
Sag's nicht. Ja, es sieht ab einem gewissen Punkt aus wie eine Wurst.
Ja.
So, und die Grenzziehung ist am westlichen Teil des Landes typisch afrikanisch, schön gerade.
Mhm.
Und wird dann ein wenig, ja, wie so ein Darm sieht's aus.
Mhm.
Wenn du jetzt reinzoomst, wirst du sehen, dass in der Mitte dieses Gedärms etwas ist.
Ja.
Und das ist ein Flusslauf.
Richtig.
Und die Grenze verläuft sozusagen parallel zum Flusslauf.
Ja.
Und das ist etwas merkwürdig erstmal, weil man würde sagen, das wird keine urtümlich gestaltete Stammesherrschaft sein, an der man sich orientiert hat oder sowas.
Oh, darf ich tippen?
Ja.
Irgendeine semifriedliche Handelsorganisation aus Europa hat diesen Fluss links und rechts ausgebeutet, zum Teil auch, indem sie Menschen zum Beispiel nach Amerika verschifft hat und hat links und rechts des Flusses ein bisschen Sicherheits...
Ja, also ob das jetzt so vollständig, ob da jetzt irgendwie Sklavenhandel, das weiß ich nicht, will ich mich gar nicht zu so groß äußern.
Aber stimmt das ungefähr?
Ja, jetzt, ist ja unglaublich. Schon. Ja, natürlich ist das ein europäisches Produkt.
Ja.
Es ist ein englisches Produkt.
Okay.
Und dieser Parallelabstand zum Flussufer lässt sich relativ leicht begründen, warum man genau den genommen hat. Und da darfst du jetzt auch nochmal raten.
Und wenn es europäisch ist, haben die irgendeine europäische Maßeinheit genommen und haben gesagt, 10 Kilometer jenseits, nee, 50. 50 links und rechts. Und deswegen immer parallel zum Flusslauf.
Ja.
Ist das so?
So ungefähr. Sie haben eine Maßeinheit genommen, also angeblich, ich habe es jetzt nicht final durch, aber die Story geht ein bisschen so, und der Tagesspiegel hat zumindest das auch mal geschrieben.
Das ist echt frisch drauf los, ja.
Ja, wo die Kanonenkugeln der Kanonenboote einschlugen, rechts und links, sollte der Grenzverlauf sein.
Unfassbar.
Ja, deswegen sieht das so aus. Also die haben nach rechts und links geschossen und gesagt, wenn die dahin liegen bleibt, ist da jetzt die Grenze.
Ich wäre gern derjenige, der parallel zu den Kanonenkugeln geht.
Das ist ein bisschen aufregend. Muss wahrscheinlich ab und zu mal ausgewechselt werden. Ja.
Nein.
Ja, und also der Absatz im Tagesspiegel-Artikel lautet so: Und so feuern die Engländer mit ihren Kanonenbooten zu beiden Uferseiten. Wo die Kanonenkugeln einschlagen, soll die Grenze verlaufen. Über 15 Jahre, das wäre jetzt dein Job, streifen Kolonialbeamte in der Savannenlandschaft umher, ehe sie alle Kanonenkugeln gefunden haben und den Grenzverlauf bestimmen können.
Das ist wirklich so, dass du denkst, das ist ein ganz schlechter Abenteuerroman.
Ja, so fängt Schund an.
So, ja. Was ich aber total irre daran finde, ist, warum? Also, die haben Kanonenkugeln nach Afrika gebracht, um sie wirklich sinnbefreit in die Savanne zu legen. Anstatt zu sagen, mach mal die Linie immer geradeaus, weil ist doch scheißegal, ob 100 Meter links oder rechts. Wenn du das Land klaust, ist es doch Wurst.
Also der Senegal ist, glaube ich, französischsprachig auch heute noch.
Ja, ist da um die Ecke.
Und ja, das
ist,
genau. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie vielleicht auch ein Konflikt war, ja? Oder?
Und dann haben sie sich auf so einen Quatsch geeinigt. Oh, alles ist möglich.
Es heißt offenbar laut Tagesspiegel auch Blinddarm Madame Großbritanniens. Das habe ich dir mal mitgebracht.
Das ist aber schön.
Ja. Ja, also die Guinea ist wirklich, auch wenn du jetzt Leute fragst, warum Guinea oder wo ist Guinea, da wird es schon eng, würde ich mal behaupten. Senegal, Westafrika kriegt man noch hin, aber ja, dass das da mittendrin liegt und in diesem Flusslauf. Genau, also es ist sozusagen eine ähnliche Geschichte, so von diesen, oder eine ähnliche Kuriosität wie zum Beispiel der Caprivi-Zipfel in Namibia. Ne, ja, der ja dann eben auch da irgendwie immer noch ist, obwohl man mal irgendwie gesagt hätte haben können, sag mal, irgendwie ist das so eine komische Idee. Also der sollte ja ein bisschen weiter den Weg verkürzen Richtung andere Kolonien und so weiter und hier und da.
Ja, naja. Also aus deutscher beziehungsweise jetzt namibischer Sicht gibt das ja furchtbar viel Sinn. Das ist der Zugang zum Zambezi.
Absolut.
Sonst wird halt nichts. In der Wüste brauchst du Wasser.
Ist so.
Also insofern jetzt, also.
Naja, dass Namibia das gut findet, klar,
ja.
Aber was mit Botswana und Co. ist.
Ja, Ach so, genau, so rum.
Man kann das ja auch andersrum.
Eine der besten Tauschaktionen, die die Deutschen je gemacht haben.
Ah, das wie heißt die Insel noch? Warte, ich komme gleich drauf. Also die eine ist Helgoland und die andere ist Sansibar. Richtig?
Nein. Schade. Sansibar ist diese Kneipe auf Sylt.
Stimmt. Die steht auf vielen Autos.
Und dagegen haben sie es getauscht.
Ja, das kommt. Dagegen haben sie es getauscht.
Guten Abend. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
So, herzlich willkommen zu Genial daneben. Warum unterhält der südamerikanische Binnenstaat Bolivien eine Marine?
Ja, das ist schön. Also es hat mal ein Horthy hieß er, glaube ich, einen ungarischen Präsidenten gegeben, der war Marineoffizier, obwohl es keine Küste in Ungarn gibt. Aber das war noch Österreich-Ungarn. Warum Bolivien? Da fällt mir sowas ein. Kennst du noch den Film Fitzcarraldo?
Nein.
Wo sie ein Schiff einmal über die durch Südamerika tragen.
Oha.
Werner Herzog.
Ah ja.
Mit Klaus Kinski? Klaus Kinski.
Ach, na, der klar. Ist das. Ja, ja, den ja. Film kenne ich nicht, aber die Szene kenne ich.
Ja.
Ja, gut.
Okay. Oh, Sau, du.
Komm da her. Ja, also kurz zur Biografie. Geografie. Bolivien liegt angrenzend im Westen an Peru und an Chile. Im Norden ist es, glaube ich, Brasilien und im Osten auch, im Süden Paraguay und Argentinien.
Da gibt es einen großen See.
Ja.
Und auf diesem See gab es eine Marine, weil sie Ärger mit ihrem Nachbarn hatten.
Es gibt einen großen See, den Titicacasee.
Ah, okay.
Und dort ist auch die Marine. Das ist richtig. Sie ist dort sozusagen und wartet.
Ready and waiting.
Ja.
The Territorial Army.
Genau.
Sie wartet auf den Kanal, damit sie endlich in den Rio de la Plata übergehen kann.
Ganz woanders, oder?
Ich glaube auch.
Geht doch auf die andere Seite. Also wir sind eher pazifiklastig. Also die haben 4.800, glaube ich, Menschen in der bolivianischen Marine.
Ja. Ich google jetzt mit Absicht nicht. Der Titicacasee ist komplett in Bolivien?
Nein, ist ungefähr hälftig geteilt mit Peru.
Ja, die haben ständig Stress mit Peru, die auch eine große Armee haben.
Ja, Marine, große Marine und die spielen so Schiffe versenken. So Pappbooten. Nee. Willst du es wissen?
Ja.
Sie halten damit einen Anspruch hoch, weil sie mal eine Hafenstadt am Pazifik hatten, nämlich Antofagasta. Antofagasta
okay.
Ist in Chile.
Ja, das kenne ich wohl. Das ist ein nicht so wahnsinnig weit von Santiago gelegen ist, wenn ich das richtig sehe. Das ist
naja, schon. Also für... Also das ist so...
Nee, dann kriege ich alles durcheinander. Ich habe mich genug blamiert. Ich meine, dass das ein... Nee, ich halte jetzt die Klappe.
Es war mal bolivianisch.
Ja.
Und in Folgen des Salpeterkrieges, die haben sich da ganz böse auf die Glocke gehauen.
Oh ja.
Ist dieser Küstenstreifen und ist damit der Zugang zum Meer für Bolivien abhanden gekommen.
Ah.
Und das ist ja schon ein bisschen was her. Ich glaube so 1880 oder so 1890 so in der Zeit.
Ja, als man... In der Zeit, bevor man Kunstdünger hatte.
Genau. Ist halt eben aufgrund dieses Krieges mit Peru und Chile dieser Küstenzugang abhanden gekommen. Gleichwohl hätte man es aber weiterhin gerne und hält das auch für berechtigt, dass es einen Anspruch an die Küstenregion gibt. Deswegen hält man eine Marine im Titicacasee vor, für den Fall, dass man die Schiffe von dort dann eben in den Pazifik bringt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat deswegen der Binnenstaat Bolivien eine nicht ganz unbeachtliche Marine.
Sehr schön.
Ja,
sehr schön.
Ich wollte dann, habe ich dann gesagt, jetzt mache ich nochmal noch ein bisschen Salpeterkrieg. Aber wow, das ist so Niveau Erster Weltkrieg von Beteiligten, Toten, Verwerfungen, neuen Grenzziehungen. Ja, von der Komplexität, jetzt nicht von den Auswirkungen, aber von der Komplexität. Und das ist ja dieses tolle eurozentrische Weltbild, wo man sagt, das Allerwichtigste ist, was in Europa passiert ist. Da ist richtig was los gewesen. Und Salpeter eben als sowohl Dünger, als auch als Sprengstoffbestandteil, war halt eben ein sehr begehrtes Handelsgut, das weiße Gold nach Salz, glaube ich, ne?
Ja.
Was eben auch von den Europäern gern genommen wurde.
Alles hat natürlich seine Zeit. Also da gibt es ja die großen, die hatten wir ja schon mal, die P-Line und so weiter, die haben ja genau das gemacht. Naja, und dann brach das eben komplett zusammen, als man Kunstdünger hatte. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen und habe das mit Valparaíso verwechselt. Das ist der mondäne Ausflugsort sozusagen.
Bei Santiago?
Ja, also ist schon noch ein Stück, aber ja.
Ja, in Chile ist ja vieles mal so ein Stück. Also wenn du da irgendwie mal eben, das dauert, ne? Ja. Ja, das fand ich irgendwie unterhaltsam, dass die Bolivianer da weiterhin dran festhalten. So ist es. Jetzt waren wir in Afrika, jetzt waren wir in Südamerika, wir waren in Bayern.
Aha.
Wo wollen wir noch hin?
Nach Nordamerika.
Na gut. Wie denn? Per Schiff? Ich baue nämlich gerade mit Lego die Titanic.
Ja, das finde ich sehr gut. Ich habe einen Bauabschnitt gesehen und man ahnt.
Das Ding ist so riesig, ey.
Es ist noch was zu tun.
1,35 Meter ist das Ding lang.
Das ist also 1,87
Meter. Ja.
kannst du Viking-Autos draufstellen?
Ja. Das geht.
Spur 0.
H0, oder?
H0, Entschuldigung. H0,
ja.
Nicht 0.
Ja, ja. Nee, aber es ist ein schönes Bauen. Ich habe erst ein bisschen Angst gehabt, weil es doch monoton hätte sein können.
Ja.
Im Mittelteil wird es vielleicht jetzt ein bisschen monoton, aber vorne und hinten ist es gut. Ich empfehle.
Okay.
Wer 700 Euro über hat, kann sich eine Titanic kaufen.
Dann los.
Alter Schwede. Naja, lassen wir das.
Ja.
Was machen wir in Nordamerika?
Zweimal Fleisch die Woche hatten wir ja.
Zweimal Fleisch die Woche
hatten wir. Fällt ja jetzt weg wegen der veganen Wurst.
Absolut.
Gar und kein dann Fleisch ist auch mehr. Die Titanic drin.
Gar kein Fleisch mehr. Aber das nochmal kurz zu sagen, es ist ja wirklich kein Unterschied, ne? Ob du eine vegane Frikadelle isst, von Rügenwalder meinetwegen oder anderen Herstellern oder eine Frikadelle.
Also
ich früher habe ja mal Sport gemacht, ne? Wir sind auch mit einem Reisebus dann an den Wochenenden, müssen wir so ein bisschen länger fahren, weil okay, hochgespielt, so war nicht Weltklasse, aber so ein drunter oder drei.
Mhm.
Und immer gab es einen. Ja, kurz nach Ende der Pinkelpause, wo man weiß, alles klar, in diesem luftdichten Ding sind wir jetzt 2 Stunden wieder zusammen, seine Dose aufriss und da waren die Frikadellen von Ja drin. Immer.
Was für eine Dose?
Ja, so entweder war es die Packung, einfach so.
Da hatte wenn man das Schutzgas entweicht, da weißt du.
Mit so einem leichten
Das ist das erste von 3 Malen, dass du diese Frikadelle genießen kannst.
Ja.
Das 2. Mal ist das Essen und das 3. Mal kommt später.
Ja, beim Aufstoßen. Oh. Also das war wirklich immer der Endgegner. Und wenn jetzt die Leute, also die das mit der Schutzfolie noch gemacht haben, die haben ja wenigstens den Leuten noch die Möglichkeit gegeben, durch das akustische Signal sich zu schützen. Wenn du das in so einer Tupperdose hattest, wusstest du ja nicht, was kommt. Das ist ein ganz fieser Giftgasangriff von hinten immer gewesen.
Kann ich riechen.
Mhm. Oh, und dann auch schön die Großen, ne? Und dann schön direkt, ist egal.
Ist für mich aber auch ein bisschen Familienurlaub.
Ist Und das auch, ist auch ein bisschen geil. Wenn man selber der Verursacher ist, ist es schon auch ein bisschen geil, ja.
Ja. Wie gesagt, kann ich riechen. Wie komme ich jetzt? Ich komme einfach, indem ich dir eine Frage stelle. Was ist das Rat Pack?
Das ist eine Schauspieler- oder Musiker-Kombo.
Musiker.
Musiker-Kombo. Frank Sinatra?
Ja, genau.
Warte, da war noch einer bei. James Dean ist ein Schauspieler. Ach ja, wenn du es mir gleich sagst.
Sammy Davis Jr.
Sammy Davis Jr.
Aber ich möchte gar nicht auf das Rat Pack. Ich möchte gar nicht auf das Rat Pack zu sprechen kommen.
Okay.
Ich möchte auf das Brat Pack zu sprechen kommen.
Ja, wir haben doch kürzlich über Coppola unterhalten, oder?
Ja.
Das sind Schauspieler.
Das sind Schauspieler.
Und die sind in 70er Jahren, 60er Jahren.
80er.
War das nicht mit Coppola irgendwas? Okay. 80er Jahre, wahrscheinlich vier Schauspieler ähnlicher Art und Güte, besonders hübsch, besonders begehrt bei Frauen. Und das ist unter anderem John Travolta.
Nee, der wäre ja eben 70er.
Okay, der ist zu früh.
Ja.
Val Kilmer?
Ja, könnte ein bisschen da reintun. Das Problem ist, niemand
weiß, wer es ist.
Doch, genau. Möchte dabei sein.
Oh, ist das so wie der Andenpakt, wo keiner mehr dabei sein will?
Ja. Also, das Brat Pack ist eine Bezeichnung von 1985 vom New York Magazine für eine junge Gruppe von Schauspielern, die, also Brat ist ja ein etwas abschätziger Begriff, so Gören oder sonst irgendwas, die sich weit ab von Hollywood, nämlich vor allen Dingen in New York, aber auch in anderen Städten trafen und Jet-Set-Leben zelebrierten öffentlich. Und das ist wohl auch noch so eine Gemeinsamkeit. Die kannten sich gut, die mochten sich, zogen gemeinsam um die Häuser, produzierten darüber Schlagzeilen und hatten alle keine Schauspielausbildung. Und hatten eine klare Ansage an Hollywood gemacht: Wir sind die Neuen, geht aus dem Weg.
Ungelerntes Pack.
So. Und dabei sind Emilio Estevez, der Bruder von Charlie Sheen. Rob Lowe. Dann Sexskandal, so galt so als Schönling und so weiter. Hatte
dann den Sexskandal?
Ja, und damit war es das.
Okay.
Judd Nelson, auf dem ich gleich noch zu sprechen komme. Molly Ringwald.
Auch nicht.
Ja, und das sind alles meine Generation, sagt das noch was? Die hatten eine sehr kurze Blüte und dann galten die erst als Kassengift und später eben auch, also das ist die größte Ansammlung von goldenen Himbeeren, die man sich vorstellen kann.
Okay, verstehe.
Und es gibt nur ganz wenige, die es wirklich daraus geschafft haben. Eine davon ist Demi Moore.
Ja. Die Ex-Frau von Bruce Willis. Das lieben Frauen, wenn man sie als Ex-Frau bezeichnet. Ja.
Und es gibt Filme, die für das Brat Pack wirklich bedeutend sind oder charakteristisch sind. Und die sind unter anderem von einem Regisseur namens John Hughes.
Auch das nicht. Sagt mir auch nichts.
Der uns später großartige Filme beschert hat, wie Ein Ticket für zwei, Kevin allein zu Hause.
Hi.
Und so weiter. Aber, und damit sind wir bei den großen Filmen, ich würde mal sagen, das Brat Pack hat drei große Filme. Ferris macht blau.
Ferris MC von Deichkind,
du. Ja. Du hast Ferris macht blau nie gesehen?
Mm-mm.
Um Gottes Willen.
Okay, ich schreibe es mir auf.
Ich bitte drum.
Ich schreibe es zu den anderen Filmen.
Schreib es bitte klein auf.
Okay.
Jetzt kommt noch ein zweiter.
Achtung.
Sehr gut. Schreibt dir klein auf Ferris macht blau, den muss man gesehen haben. Ist eine Kinounterhaltung.
Ist das so wie Vincent Willmeer?
Vom Niveau her, nein. Ferris macht blau ist wirklich, das sagt man in dem Fall wirklich ikonisch.
Okay.
Aber es ist leichte Unterhaltung.
Das war's für mich.
Und ein Porsche, wie heißt dieser Ur-Porsche? Weißt du, der
356.
Ja, der spielte eine nicht unerhebliche Rolle.
Mhm.
Wollte ich dir nur als Anreiz geben.
Ja, hab ich verstanden.
Der zweite Film ist St. Elmo's Fire, kein John Hughes Film.
Aber ein super Scheiß, Song.
Aber ein super Song.
Von?
Na?
Oh, ja.
Ein One-Hit-Wonder, würde ich mal sagen.
Ja, ist ein One-Hit-Wonder.
Ja. John Parr.
John Parr. Ah, ja.
Und jetzt kommen wir, und das ist natürlich der Film, um den es bei mir geht, der, ja, auch für mich auch wahnsinnig wichtige Film, Breakfast Club.
Oh ja, okay, den, ja. Den.
Ja, aber stell dir die Schauspieler vor, das ist sozusagen das Brad Pack. Und wer hat davon was anschließend noch gerissen? Da ist keiner.
Nee,
okay. Emilio Estevez vielleicht noch ein ganz kleines bisschen, aber ansonsten niemand. Judd Nelson, der den John Bender spielt, also den Rebellen, vollkommen weg. Molly Ringwald hatte vorher einen Film, Pretty in Pink, auch ganz typisch für diese Gruppe. War ein Riesenerfolg und anschließend Feierabend. Ally Sheedy, die spielte die Allison, so eine ganz verhuschte, nie wieder was geworden und so weiter und so fort. Also dieser Film, so groß er war, war dann auch, um es mal etwas pathetisch zu sagen, das Vermächtnis dieses Brad Packs.
Okay.
Aber dieser Film ist weiterhin wirklich großartig. Ich empfehle ihn sehr. Ich sehe ihn natürlich nicht ganz unvoreingenommen, weil es ja meine Kinder oder meine Jugend, da ist 85 rausgekommen. Musikalisch, das war der Beginn der Karriere von
Breakfast Club. Hilf mir.
Das Titellied heißt Don't You?
Ja, so.
Nein.
Simple Minds. Simple Minds. Ja.
Und ansonsten hat er auch ganz viele, also er ist erstmal vom Plot her relativ simpel. Es geht darum, Jugendliche müssen 8 Stunden an einem Samstag in der Schulbibliothek nachsitzen und müssen nichts tun, außer einem Aufsatz schreiben, wer sie sind.
Okay.
Es soll also die Nutzlosigkeit des Nachsitzens und dieses Samstags symbolisieren. Und ganz zum Schluss gibt es einen ganz kurzen Text, der dann vorgelesen wird, was wir sind. Ehrlich gesagt hat er längst nicht die Tiefe, die er, glaube ich, haben sollte. Aber was dazwischen passiert, ist, Menschen werden sehr stereotyp dort reingeschickt. Es gibt einen Sportler, einen Nerd, einen Freak, einen Rebell. So. Und dann verändern die sich und verändern ihre Beziehung innerhalb ihres Vormittags und werden zu einer Clique, sage ich mal. Das ist soweit. Er hat trotzdem, obwohl es alles sehr vorhersehbar ist und sehr holzschnittartig ist, hat er ganz viele schöne Zwischentöne und Schwingungen und so weiter. Und das hat einen Grund, nämlich, dass John Hughes diesen Film, und das ist total unüblich, mit der ersten Szene angefangen hat zu drehen und mit der letzten Szene aufgehört hat. Normal hast du es so, dass du aus Drehoptimierungsgründen.
Ach so, dass du Filmtage.
Ja.
Ach so. Okay.
Und die haben das schlichtweg chronologisch gedreht.
Ja, macht ja bei so einer Szene ja auch Sinn, ne?
Genau, damit die in diesen Flow reinkommen.
Okay.
Ne? Also, wenn du einen Film über Veränderungen drehst, ist es halt total schwierig zu sagen, jetzt bist du gerade auf dieser emotionalen Ebene unterwegs oder an diesem Punkt. So, und deswegen hat er die das im Ganzen drehen lassen.
Ah ja. Okay. Und das ist dann, also okay, verstehe ich. Und das, das macht diese Stimmung tatsächlich aus, ne? Man kommt so rein, man ist selber so dabei, weil es eben nicht bricht.
Genau. Und da gibt's, also es gibt ja immer wieder solche Filme, die eine solche Stimmung aufgreifen, wo du, wahrscheinlich haben die Regisseure sich das schon gedacht oder erhofft, aber dass du das einfängst und dass das Publikum auch als eine solche Zeit- und stilprägende Geschichte aufnimmt, das kannst du ja nicht planen. Also ich würde mal sagen, dass Giganten oder denn sie wissen nicht, was sie tun, 50er Jahre, dass das so ein Film ist. Oder auch, du hast es vorhin gesagt, John Travolta, Saturday Night Fever ist so ein Film, der eine solche Stimmung aufnimmt.
Ja.
Und die Leute sagen, ja, das ist Zeitgeist, so war das oder so ist das. Und Menschen, die mein Alter sind, können sich mit diesem Film total identifizieren, obwohl da da ist null Aussage oder so. Also es ist jetzt nicht so im Geiste von, sondern geht mir heute noch so. Wir hatten diese Geschichte mit dem Erinnerungslachen, weißt du, dass ja. du dich so und so mhm. und so ist es hier auch. Ich sehe den Film und weiß, wie ich mich 1985 dabei gefühlt habe.
Ja, das ist ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Total. Das habe ich bei Space Jam.
Wer bist du? Der Hase?
Ich bin der Hase. Ja. Nein, aber klar hat man das dann, weil man das auch in einer Phase guckt im Leben, wo man irgendwie Erinnerungen macht, die irgendwie dann stellvertretend sind für die genau. für das Gefühl, weil Gefühl wichtiger ist als konkrete genau. Anknüpfungspunkte.
Und wie bei jeder Boyband oder sonst irgendwas sind die Charaktere natürlich so gecastet, dass du sagst, also da hast du den Nerd, den Rebell, den Sportass, die Prinzessin, klar. die Außenseiterin, dass du sagst, und wer bist du?
Genau, Reservoir Dogs hat es dann auf die Spitze getrieben. Wer bist du? Ja,
ja.
Und, ja, klar. Cool.
Und das ist ein so ein Film und auch aus der Zeit, ich sag's, aber jetzt machen wir Stopp, Brad Pitt,
mhm.
weil jetzt ein Film kommt, der ähnlich, der auch aus der Zeit ist und ähnlich ikonisch wurde, aber nichts damit zu tun hat. Und das ist Stand By Me. Das Geheimnis eines Sommers. Und okay. da sind nun wirklich große Karrieren, haben da begonnen. Ich wollte es dir nur sagen, du hast dir Ferris macht blau aufgeschrieben, auf jeden Fall den Breakfast Club. Super
viel. Ja, den muss ich mal wieder gucken, aber jetzt mit der, weil das halt eben vor meiner Zeit ist.
Und dann aber Stand By Me, Geheimnis eines Sommers.
Okay.
Ganz, ganz großartiger Film. Und nur mal so, aus dieser John Hughes hat ja, ich habe ja eben schon gesagt, hat dann ja weitergemacht mit solchen Klamauk-Filmen. Es gab dann eine Zeit, wo dann diese Teenie-Komödien ganz groß waren. Die hatten dann nichts mehr mit den Schauspielern des Brad Packs zu tun, weil die echt
durch waren.
Hm. Niemand wollte die.
Okay.
Und dann kamen aber solche Leute wie Das Geheimnis meines Erfolges, Doc Holliday, also Michael J. Fox Filme.
Okay.
Oder mhm. Ne, so etwas. Das waren dann so Teenie-Komödien, die dann auch zum Teil wirklich ganz, ganz irre waren. Der Typ mit dem irren Blick und dann auch ähnliche Schauspieler, ähnliche Zeit. Immer Ärger mit Bernie. Auch nicht?
Auch bitte. Nicht.
Auch gucken.
Immer.
Schalte vor dein Hirn aus, dann geht es leichter.
Okay. Ist das dann so ein überdrehtes Zeug, so Eddie Murphy-mäßig?
Nee, nicht Eddie Murphy, der war ja schrill überdreht.
In der deutschen Synchronisierung übrigens, ne? Der hat ja eine komplett andere Stimme.
Ja, 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 ja. Na, es ist ein bisschen Slapstick, es ist ein bisschen Screwball, das ist so ein bisschen.
Aber das müsste ja fast die Zeit der nackten Kanone dann langsam werden.
Ja, genau. Dann, danach, nein, die kam später. Die kam später, ja.
Okay.
Aber, ja, ja. Das gab es ja immer. Also diese überdrehten Komödien in den 70er Jahren war das ja eine Reise in einem verrückten Flugzeug, in einem okay. weiß ich was.
Mhm.
Na?
Mhm.
So.
Okay.
Kentucky Fried Movie. Das waren so überdrehte Filme aus den
Kenn ich auch
Cheech and Chong.
Okay.
Du hast das Thema Film aufgemacht.
Ich weiß und ich weiß, du hast ja auch schon zwischendurch mal mitgeteilt, dass ich da was getroffen habe bei dir.
Na, weil du mich gefragt hast, was dein Lieblingsfilm ist.
Ja, das stimmt.
Ich gebe nicht die Antwort Breakfast Club, aber weit oben.
Okay.
Und ich finde das fies, wenn der heute auf irgendeiner Streaming-Plattform so ausgestrahlt wird, weil ich dieses so analog zu dem Knacken auf Schallplatten, dieses leicht manchmal verrutschte auf der Ton- oder auch auf der Bildspur der alten Videokassetten haben möchte.
Ach so, du bist so einer, der sich jetzt auf jeder Schallplattenspieler dann eben reinstellt, weil das so schön ist, alle 30 Minuten aufzustehen, um die Platte zu drehen.
Nee, ich höre mir das ganz normal auf einem Streamingdienst an, habe aber auf einem anderen Endgerät
gelernt.
Random ja, Knackgeräusche.
Ja. Verstehe ich, ja, ja. Ja, ja. Ja. Übrigens bei beste Filme oder gute Filme, wenn ich dann so ein bisschen später einsteigen darf, noch einen zu sagen.
Ja.
Bei den 90ern, also das alles dauert jetzt ja eine Woche, bis ich das geguckt habe.
Ja.
Als Tarantino anfing, Filme zu drehen.
Ja.
Wird man, wenn man jetzt heute Leute fragt, sag mal was von Tarantino, dann sagen die Älteren, sagen, weiß ich nicht, Pulp Fiction und die Jüngeren sagen Inglourious Basterds oder sowas.
Mm.
Ich, Pulp Fiction, alles gut. Mm. Cool. Jackie Brown. Cooler.
Wollte ich gerade sagen. Ich dachte, du sagst jetzt das Gegenteil, weil das die einhellige Meinung ist, dass Jackie Brown ein Scheißfilm ist.
Nein.
Ich fand den super.
Allein diese Kamerafahrt am Anfang. mit dem Kofferraum,
ja,
wo die dann hochfährt, wo er dann einfach nur in den Hinterhof fährt und dann steigt er da wieder aus. Also das sind so tolle Sachen bei. Muss man allerdings auch, ich weiß nicht, ob man die Stimmung noch wieder, dieses Konzentrieren, das fällt mir echt auf, dass ich diese Aufmerksamkeitsspanne für lange Filme echt,
ja,
nur bedingt aufbringen kann. Also ab anderthalb Stunden wäre ich unruhig. Das ist so toll, sich da so reinfallen zu lassen.
Ja, so. Wobei ich zugeben muss, Pulp Fiction, ich habe den geguckt, auch im Kino, fand den gut und habe dann Haken gemacht. Guter Film, fertig.
Er heißt halt anschlussfähig für heute würde man sagen, memefähig.
Ja, aber was dann draus gemacht wurde, oh.
Ja, ja. Ja, danke, für Ferris macht blau scheint jetzt für mich der Einstieg zu sein.
Ja, 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 der ist, er bemüht sich ein kleines bisschen um Tiefgang, zweite Ebene, sonst irgendwas. Nein, es ist eine zauberhafte Teenie-Klamauk-Komödie. Aber Breakfast Club ist, ja. Ich wollte dir vor allem dieses Brad Pack, weil die waren so gehypt, die waren ganz oben und nach ein, zwei Jahren war die Party durch. Und wer ist es? Es ist nicht...
Der Bruder von Charlie Sheen?
Ja.
Heißt dann ja auch, dass das der Sohn von... wie heißt denn der Vater? Und Sheen, der ist doch...
Ja, und das ist genau das Ding. Der heißt, die heißen alle nicht Sheen, sondern SCBs.
Ja.
Und dann hat Marty Sheen sich den Künstlernamen gegeben und dann ist Charlie Sheen hinterhergesprungen.
Okay.
Aber eigentlich heißen die, und die sind auch noch größer, die wie Gloria Estefan ist da Miami Sound Machine, ne? Mhm. Ist da irgendwie auch in diesem SDFS-Clan drin und so. Also das ist etwas größer.
Naja, Charlie Sheen ist ja auch, hat ja auch eine respektable Schauspielkarriere hingelegt.
Ja, aber auch zum Beispiel der, wie heißt der, Cryer? Also der in dem Two and a Half Men den Alan spielt,
ja, ja,
der ist auch Teil von diesem Brad Pack.
Oh, okay.
Ja, und es gibt auch zum Beispiel so eine Szene, da gibt es so eine, ich glaube, so eine Pokerrunde oder so eine weiß ich was. Und da wird dann auch Emilio Estevez wieder, also Charlie Sheen hat dann seine Jungs aus dem Brad Pack wieder dazu geholt.
Witzig. Okay. John Cryer, ja. Okay.
John Cryer, ne? So heißt der.
Ja. Ah ja, okay.
Ja, und Anthony Michael Hall, der spielt da auch mit, hat zusammen mit anderen jetzt so ein 40-Jahre-Revival gemacht, mhm, zu Breakfast Club. Und hat, es gibt jetzt eine Dokumentation oder sowas halbdokumentarisch, ich glaube, die ist einfach nur Brad, ich habe die noch nicht gesehen. Und da geht es eben um Aufstieg und vor allen Dingen Absturz von dieser Truppe.
Okay. Aber für John Cryer ist es ja ganz gut ausgegangen.
Ja, ja, aber also...
Hinten raus, also wurde es dann ja nochmal gut.
Ja, aber dass die Seriendarsteller wurden, war eben das Höchste der Gefühle. Naja, und man hatte denen gesagt, ihr seid irgendwas zwischen Marilyn Monroe und sonst irgendwie.
Ne? Okay, ja, okay.
Und dann war relativ schnell Feierabend.
Ja, wir haben den falschen Leuten ans Bein gepinkelt. Ich glaube, Hollywood funktioniert da anders, ne?
Ja, und die Geschichte, ob sie die selber erzählt haben, ich glaube schon. Die waren so, machten so Geschichten, ich komme hier in jeden Club, ich bin die der Geilste von allen. So, das auch. St. Elmo's Fire ist von der Geschichte auch genau so. Das ist so diese jungen Rücksichtslosen. Aber Hollywood mitzuteilen, sowas wie eine Ausbildung ist alles Moppelkotze, wenn man nur cool genug ist. Das kannst du machen, wenn du immer erfolgreich bist. Und wenn du dann den ersten Flop hast und wirklich so goldene Himbeeren sammelst, dann ist so, dass die sagen,
ja, ja.
Also dieser Ali Sheedy hat, glaube ich, hält mit den Rekord mit 3 Goldenen Himbeeren als schlechteste Darstellerin des Jahres und dann wirst du auch nicht mehr besetzt.
Richtig. So funktioniert das wohl.
Ja.
Ja. Oh Mann. Ja, gut, ja, gut. Ich habe was zu tun, ich habe Hausaufgaben.
Ja.
Die werden immer mehr. Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
Na klar. Haben wir denn noch einen Tipp?
Ich habe noch einen Tipp, ja. Und wenn ich gleich anfangen darf mit dem Tipp,
sehr gern.
Ist es ein. Da werden die Leute jetzt sagen, wow, cool. Wir sind in Miami South Beach. Mm. Deshalb, weil ich GTA Vice City mal wieder ausgepackt habe und einfach diesen Ocean Drive lang gefahren. Ich glaube, ich habe es mal erzählt. Ich bin da ja mal gewesen. Logischerweise, ja. Sonst könnte ich es ja nicht tippen. Und habe mich gefragt, warum kenne ich das hier alles? Und habe dann irgendwann festgestellt, ah ja, ich bin ja bei GTA Vice City
Ach, du hast erst gespielt?
Ich habe erst gespielt und war dann da und hatte das Gefühl, hier war ich schon mal.
Okay.
Okay, hier war ich schon mal. Okay, wir müssen links. Okay, hier war ich auch schon mal. Von daher nehme ich nicht den Ocean Drive in Miami, sondern ich nehme die Ecke Washington Avenue 11th Street. Dort ist nämlich ein Burger King.
Ja,
ich hoffe,
sehr schön.
Ich hoffe, er ist da noch. Die Whopper Bar. Und ich habe dort, ich weiß gar nicht, ob es, also ich erinnere mich nicht konkret an den Burger, aber es war so, als ich da aus dem Laden wieder heraustrat, goss es in Strömen. Und es war natürlich warm, weil es ist Miami. Es goss. Und ich ging durch South Beach im Regen. Und auch das kannte ich schon. GTA Vice City. Und die Lichter, die dann so dann an, ja, am Ocean Drive selbst, diese Art Deco-Häuser, Collins Avenue, dann ist Ocean Drive. Das ist schon echt geil, wenn sich das dann noch in der Straße so spiegelt und damals auch schon Brillenträger. Also da sind ja dann die Regentropfen auf der Brille und es ist so wirklich, das ist geil. Also Whopper Bar in Miami South Beach bei Regen. Bei Regen kann man sich nicht aussuchen, aber man kann ja lange da bleiben, dann regnet es irgendwann auch.
Ich habe gerade die Taximusik im Ohr.
Ja, diese Esperanto da, ja. Oder wie das der Sender heißt. Ja, genau. Immer weggeschaltet. Bei Taxis immer das erste Knopf drücken, nächster Radiosender.
Der ist groß, der Sender.
Nein, Jam FM oder irgendwie sowas. Oder also damals war mein Englisch jetzt auch nicht so. Und die Tonqualität ist ja auch nicht so, dass man alles verstehen kann. Aber es gibt ja, man kann sich das ja anhören, was der Text ist. Es gibt ja Skript, also es gibt ja ein Skript dazu.
Na klar.
Das ist so absurd. Das sind so absurde Stories. Das kann ich aber für nächstes Mal raussuchen. Auch die Nachrichtensendung, ne? Da passieren Dinge. Das ist irre. Ja.
Ja, ja, vielen Dank für diesen Tipp. Wenn ich das nächste Mal hingehe, weiß ich, wo ich den Burger esse.
Genau.
Wir sind weiter beim Essen.
Gut. Wurst?
Na, selbstverständlich nicht. Ich bin ein treuer Staatsbürger.
Ach so.
Nein,
wir ist sind das denn schon, wie ist das eigentlich jetzt genau? Du weißt ja, glaube ich, ein bisschen mehr als ich. Ist das denn jetzt eine Richtlinie, eine Verordnung? Ist das irgendwas, was noch in nationales Recht umgesetzt werden muss? welchen Rang der Regelung haben wir denn da?
Das weiß ich nicht. Ich frage den nächsten Juristen, den ich kriegen kann.
Gut.
Wir reisen wieder zum Essen. Allerdings sind wir, nachdem wir den Burger bei dir gegessen haben, brauchen wir nur noch einen Nachtisch. Und ich spreche es jetzt falsch aus, ich probiere es trotzdem. Wir sind bei Pastéis de Belém.
Belém ist Pfeffer auch gerne?
Ja, ist ein Stadtteil.
Dann ist Portugal irgendwas.
Ja, ist ein Stadtteil von Lissabon.
Okay.
Und das sind die Erfinder des berühmtesten Nachtischs aus Portugal.
Ah, diese Natas.
So ist es.
Nata, ne? Der Pata. Nata. Nee, Nata. Nata.
Genau, ja, aber N-A-T-A geschrieben.
Ja. Wie so. Tata.
Genau, schmecken nur besser, riechen auch besser. Mhm. Das ist ein Stadtteil in Lissabon und es liegt, daher heißt es so, an der Rua de Belém. Da fährt auch die Straßenbahn längs, die wir aus Lissabon kennen, dieser alten, quietschenden Bahn.
Fahren die wieder?
Das war eine andere, ja, das war auch eine Straßenbahn, aber das war eine andere Strecke. Das war so eine Standseilbahn. Mhm. Und dort gibt es eben die Natter, die es inzwischen ja überall gibt, ne? In Schanzenviertel und in Berlin-Mitte mit einem Galau zusammen. Mhm. Da kann ja aber das Rezept nichts für. Es ist ein kleines Törtchen, sehr, sehr lecker. Und das ist so ein Karamell, so ein weiches Karamell-Törtchen, also mit viel
Vanille,
Zucker.
Vanillecreme.
Vanille, genau. Und das isst man am besten dort vor Ort, 2-3 Stück. Mehr würde ich nicht tun. Das führt sonst so, der Tag wird dann hässlich, also weil es einfach wahnsinnig mächtig und süß und so.
Direkt der Herzinfarkt, ja.
Ja, und das ist ein natürlich sehr touristisches inzwischen, weil es eben die Erfinder sind und Lissabon inzwischen auch wirklich im Bereich Overtourism unterwegs ist. Aber das ist ein, in dieser Straße, die sehr altstädtisch gelegen ist, ist das so ein wunderbares Café, ganz in blau-weiß gehalten, sehr alt, viel Stuck an der Decke. Und dort werden eben diese Natas gemacht und vor den Augen der Kunden, eine gläserne Küche oder Bäckerei, lange bevor es den Begriff gab, das ist von 1800 irgendwas. Und es gibt genau eben Natas und fertig. Also noch so ein paar anderes Gebäck, aber dort isst man Natas und gut ist. Und dort stellt man sich verschiedentlich lang an, was aber trotzdem ganz nett ist, weil die Atmosphäre dieses Ladens sehr schön ist. Und dann setzt man sich eben mit zwei Natas und eben so einem Galau hin, isst den und verschwindet wieder. Was ich nicht so richtig doll empfehlen kann, weil das viele Touristen machen. Es gibt auch einen Straßenverkauf und dann nimmt man die mit und dann hat man die irgendwie einen Tag später oder sonst irgendwie und bringt den seinen Lieben mit.
So ist fettlastig, ne?
Ja, aber es ist vor allen Dingen, wenn die nicht warm sind und wenn die dann fallen die so leicht in sich zusammen. So, das ist so, als würde so, um darauf wieder zurückzukommen, den Burger aus Miami nach Deutschland mitbringen und sagen, schmeckt mal, das war ganz toll. So, das funktioniert halt nicht so richtig. Deswegen Pastéis de Belém, zwei Natter, drei Natter, ein Galau und ansonsten diese wunderschöne Stadt weiter genießen.
Ich war noch leider nie in Portugal, aber Lissabon soll ja einfach unfassbar schön sein, wenn die Leute nicht wären, ne? Wie so häufig?
Ja, Lissabon ist schön. Es ist wirklich sehr überlaufen. Ich empfehle deswegen nicht die Hauptsaison zu nehmen, aus verschiedensten Gründen. Ein Grund davon ist, im Sommer ist es wirklich unerträglich heiß. Mhm. Dafür im Herbst kann ich bestätigen, es regnet manchmal. Doll, doll.
Überraschung am Atlantik, ne? Ja, cool. Jetzt habe ich aber noch mehr Hunger. Also jetzt
dann
Wurst, Burger.
Wurst, Burger,
Nata. Da sagt doch jeder Ernährungsberater, so macht man das.
So sieht's aus.
Sehr schön.
Gut, dann
guten Hunger. Tschüss, Paul. Tschüss, Henrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.